Nicaragua, Nicaragua. La flor más linda de mi querer.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 588. In dieser Ausgabe widmen wir uns einem einzigen Land, Nicaragua. Nicaragua machte in den letzten Tagen und Wochen Schlagzeilen. Das mittelamerikanische Land klagt vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen Deutschland. Das Ortega-Regime behauptet, Deutschland mache sich wegen seiner Waffenlieferungen an Israel der Beihilfe zum Völkermord schuldig. Im Zusammenhang mit dem Krieg, den Israel in Gaza gegen die Hamas führt, sind mehrere Klagen vor internationalen Gerichten anhängig. Die Opfer des Massakers vom 7. Oktober haben vor dem Internationalen Strafgerichtshof gegen die Hamas-Führung geklagt. Allen, die interessiert, was es mit diesen Klagen auf sich hat, sei der Disarm-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung empfohlen. In seiner aktuellen Ausgabe widmen sich Linda Peikart und Jan van Aken der Bedeutung der internationalen Gerichtsbarkeit. In diesem Jahr jährt sich zum 45. Mal die erfolgreiche Revolution der sandinistischen Befreiungsfront gegen das Somoza-Regime. Diesem Ereignis widmen wir gleich zwei Beiträge. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe zum 50-jährigen Bestehen von FDCL und Lateinamerika-Nachrichten fand im vergangenen November eine Veranstaltung zur Solidaritätsbewegung mit Zentralamerika gestern und heute statt. In unserem ersten Beitrag kommen Menschen zu Wort, die auf dieser darüber berichtet haben, welchen Einfluss die Revolution auf die internationale Solidaritätsbewegung hatte. Dieser Beitrag ist in Kooperation mit dem FDCL entstanden. In ihrem Dokumentarfilm »Ein Traum von Revolution« widmet sich Petra Hoffmann den 45 Jahren seit dem Sieg der sandinistischen Befreiungsfront in Nicaragua. Unterlegt von revolutionären Liedern von damals und heute zeigt der Film den Übergang vom Traum der Revolution zur ernüchternden Gegenwart. Darius Osami und Tiniska Sanga Montoya haben sich den Film vor euch angeschaut. In unserem letzten Beitrag stellt euch Markus Plate den nicaraguanischen Sänger Luis Enrique Mejia Godoy vor. Mejia Godoy gab im Dezember 2021 mitten in der Pandemie ein bewegendes Konzert in seinem Exil in Costa Rica. Regelmäßig kritisiert Mejia Godoy auf Konzerten und seinem YouTube-Kanal den ehemaligen Revolutionsführer Daniel Ortega und dessen Ehefrau Rosario Murillo, die Nicaragua in eine Diktatur verwandelt haben. Mejia Godoy begleitet euch auch musikalisch durch dieses Info. Eine interessante halbe Stunde wünscht euch Knut im Namen der Undistas.
Eine Podiumsdiskussion über die Solidaritätsbewegung mit Zentralamerika gestern und heute. Der Veranstaltungsort Aquarium am Cottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg ist an diesem Novemberabend gut gefüllt. Das Publikum ist altersmäßig sehr gemischt. Unter den Jüngeren sind viele lateinamerikanische Migrantinnen, unter den Älteren viele aus der Soli-Bewegung der 1980er und 90er Jahre.
Es sind Tausende von Brigadisten, Brigadistinnen damals nach Nicaragua gegangen, um diesen Prozess mit zu unterstützen,
sagt die freie Journalistin Erika Harzer, die die Veranstaltung moderiert und selbst über die Solidaritätsbewegung nach Mittelamerika kam. Zwei Aktivisten aus den 1980ern und 90er Jahren und zwei MigrantInnen, die heute aktiv sind, diskutieren mit ihr auf dem Podium über die Bedeutung von Solidarität. Die Lateinamerika-Nachrichten, das Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika, kurz FDCL, die Städtepartnerschaft Kreuzberg-San Rafael del Sur und die Gruppe Voces de Guatemala haben zu der Diskussion eingeladen. Die Veranstaltung ist Teil einer fünfteiligen Reihe, mit der die Lateinamerika-Nachrichten und das FDCL ihr 50-jähriges Bestehen begehen. Beide Organisationen sind selbst aus der sogenannten Soli-Bewegung entstanden. In den 1970er Jahren haben sie über Militärdiktaturen wie Uruguay, Chile und Argentinien berichtet. Mit dem Sturz des Diktators Somoza 1979 in Nicaragua weitete sich der Blick auch nach Zentralamerika. Die erfolgreiche Revolution der sandinistischen Befreiungsfront FSLN in Nicaragua war zu der Zeit eine Referenz für solidarische Bewegungen weltweit.
Deutschland war geteilt in BRD und DDR. Es war die Zeit des Kalten Krieges, die Zeit der Blöcke.
So beschreibt Erika Harzer den historischen Kontext.
Und in dieser Zeit hat sich dann auf dem mittelamerikanischen Kontinent einiges abgespielt, was der US-Regierung nicht so ganz angenehm war. In Nicaragua, in Salvador und in Guatemala war es die Zeit der Bürgerkriege. In El Salvador fing es 1980 an, nach dem Mord des Erzbischofs Romero an der Kanzel, also in der Kirche. Und in Nicaragua war 1979 der Aufstand, der 3 oder 4 Jahre vorher begonnen hatte, der militärische Aufstand gegen die Somoza-Diktatur, erfolgreich. Es war eine Zeit, in der eigentlich ganz viel Hoffnung in dieser Region vorhanden war. Es gab solche Lieder. Viele Menschen hier in West-Berlin und in der Bundesrepublik waren sehr angetan davon, auch in anderen europäischen Ländern, in den USA.
Auch in El Salvador und Guatemala kämpften Befreiungsbewegungen und Guerillas für eine gerechtere Gesellschaft. Doch beide Länder versanken in blutigen Bürgerkriegen, die Opfer gehen in die Hunderttausende und fanden ihren gewalttätigsten Ausdruck in dem Genozid an der Maya-Bevölkerung Guatemalas. Auch hier unterstützten solidarische Gruppen, gleichwohl unter ganz anderen Voraussetzungen, die revolutionären Gruppen. Reinhard Jung-Hecker berichtet auf dem Podium von seinem Weg in die Solidaritätsarbeit.
Ich gehörte zu den sogenannten Spontis, die undogmatische Linke, die in den 70er Jahren vor allen Dingen durch den Putsch in Chile stark politisiert worden ist. Ich habe Medizin studiert und war dann bis zum März 1980 in Nicaragua und Salvador. Wir haben ein Schiff organisiert, das über den Golf von Zecca Medikamente gebracht hat von Nicaragua nach El Salvador. Und ich bin dann 81 und 83, 84 in die befreiten Zonen gegangen und habe da als Mediziner gearbeitet.
Wie aktiv die Soli-Bewegung auch in Deutschland und Europa war, zeigt eine Ausstellung im Vorraum des Veranstaltungsortes. Zu sehen sind Plakate, vor allem aus den 1980er Jahren, Demonstrationsaufrufe, Anklagen des US-Imperialismus und lächelnde Guerilla-KämpferInnen mit Maschinengewehr. Direkt daneben auch christliche Motive. Die Plakate zeugen von der gesellschaftlichen Dimension, die die hiesigen Solidaritätsbewegungen mit den zentralamerikanischen Befreiungskämpfen damals hatten. Von der Breite einer Bewegung, die von linksradikalen Spontis und Autonomen bis in wichtige Teile der Kirchen hineinreichte. Und von einer gewissen Radikalität der Aktionsformen, die es heute so nicht mehr gibt. Reinhard Jung-Hecker erinnert sich.
Wir haben sehr viele Aktionen gemacht, unter anderem die Besetzung des Kölner Doms. Es gab einfach ein politisches Klima in Deutschland, was unglaublich positiv war. Die Kirche hat eine ganz wichtige Rolle gespielt. Da war die Ermordung von dem Monsignor Romero ein ganz wichtiger Einschnitt, weil dadurch auch die Kirche hier sich dahinter geklemmt hat. Also ich weiß noch, dass wir auf dem Kirchentag von der katholischen Kirche Geld gesammelt haben, ja, für Waffen für El Salvador. Ja.
Zu den Beweggründen für diese Aktionen zählten die Verbindungen bundesdeutscher Regierung und Wirtschaft zu den mittelamerikanischen Regimen. Unter anderem bildete die Bundeswehr Militärs aus El Salvador aus. Die wiederum kooperierten mit den Todesschwadronen, also Paramilitärs, die im Auftrag des Staates zahllose politische Gegner der Regierung ermordeten. Das erlebte auch Reinhard Jung-Hecker.
Da waren die Todesschwadronen, jeden Morgen lagen die Toten auf der Straße. Also von daher war jedem klar, gegen so ein Regime, da müssen die sich verteidigen können. Also es ging schon um eine Selbstverteidigung und jetzt nicht um irgendwie ein abstraktes politisches Projekt, ja.
Heute ist von der revolutionären Hoffnung jener Jahre praktisch nichts mehr übrig. Der Schutz und die Verteidigung der Zivilgesellschaft ist jedoch weiterhin vonnöten. In Nicaragua hat der ehemalige sandinistische Revolutionsführer Daniel Ortega im Laufe der Jahrzehnte eine politische 180-Grad-Wende gemacht und eine Familiendiktatur errichtet. In El Salvador findet unter dem Populisten Nayib Bukele ein rasanter Abbau des Rechtsstaats statt. Und in Guatemala brachten mafiöse Seilschaften in Politik und Justiz, die als Pakt der Korrupten bezeichnet werden, in den letzten Jahren alle Schlüsselinstitutionen des Staates unter seine Kontrolle. Nur wenige Zentralamerika-Solidaritätsgruppen aus den 1980er und 90er Jahren sind heute noch aktiv, jedoch sind neue hinzugekommen, wie Voces de Guatemala und das Kollektiv La Marimba aus Nicaragua. Viele von ihnen sind migrantisch geprägt. Romina von La Marimba erklärt auf der Veranstaltung:
Ich bin seit 2020 Teil des Kollektivs. Die meisten von uns sind MigrantInnen aus Nicaragua. Manche befinden sich hier im politischen Exil und sind schon seit 2018 hier. Mit unseren Aktivitäten schaffen wir Aufmerksamkeit für die Gewalt und die Menschenrechtsverletzungen, die seit 2018 und bis heute in Nicaragua an der Tagesordnung sind. Wir wollen, dass die Geschichte in Erinnerung bleibt. Sie ist Teil von uns und von unseren Familien. Unsere Eltern haben damals gekämpft. Das ist eine Tatsache. Es ist Teil der Geschichte Nicaraguas.
Dennoch wenden sich große Teile der sozialen Bewegung in Nicaragua seit 2018 von den Idealen der Vergangenheit ab. Viele Menschen wollten heute nicht über diese Zeit sprechen. Letztlich sei der heutige Präsident Daniel Ortega damals an die Macht gekommen.
Dass er Teil unserer Geschichte ist, heißt nicht, dass wir ihn nicht kritisch hinterfragen sollten. Beispielsweise das patriarchale Verhalten der männlichen Anführer, die ganze Gewalt. Während in den 80er Jahren noch freies Vaterland oder Tod gerufen wurde, was überhaupt nicht unserer Bewegung entspricht, ist der Slogan unserer Generation heute freies Mutterland und Leben. Das geht gegen diese damalige Idee der vollständigen und gewaltsamen Aufopferung, die dich bis in den Tod führt. Es ist jedoch das Leben, das unseren Widerstand begründet. Es gibt keinen besseren Ausdruck davon, als hier lebendig dieses System anzuprangern, das dich am liebsten tot und am Boden zerstört sehen will.
Heute arbeitet La Marimba auch mit den verbliebenen hiesigen Organisationen und Einzelpersonen aus der Solidaritätsarbeit der 1980er Jahre zusammen. Vielen von ihnen sei es anfangs schwer gefallen zu glauben, was in den letzten Jahren in Nicaragua passiert. Inzwischen sei aber praktisch allen klar, dass das Regime von Daniel Ortega die Menschenrechte verletzt und dass es gilt, diese Menschenrechte gemeinsam zu verteidigen. Wie unterscheidet sich die Solidaritätsarbeit von damals und heute? Letztlich fällt auf, dass in den 1980er Jahren viel von internationaler Solidarität gesprochen wurde. Manche begriffen Solidarität als eine Unterstützung von Unterdrückten im globalen Süden durch AktivistInnen im privilegierten Norden. Die heutige Bewegung ist diverser geworden und betont, dass Solidarität keine Einbahnstraße ist.
Mir gefällt der Begriff gegenseitige Solidarität recht gut. Und ich glaube, dass weitere Adjektive wie beispielsweise international unnötig sind. Es handelt sich einfach um Solidarität. Wir NicaraguanerInnen hier empfinden es als unsere politische Verantwortung, auch in Nicaragua gehört zu werden, uns von hier aus zu solidarisieren. Dies auch im Hinblick darauf, was unsere FreundInnen und Familien in Nicaragua durchmachen müssen. Oder auch die politischen exilierten NicaraguanerInnen. Viele von uns sind nicht freiwillig ausgewandert. Wir fühlen uns nicht als Unbeteiligte, die sich aus der Ferne solidarisieren, sondern mit unserem Leben hier sind wir ein Teil des Ganzen.
Heute geht es vielen AktivistInnen aber auch um Solidarität hier in Deutschland mit anderen Gruppen im Kampf gegen Rassismus und Ausgrenzung anderer Teile der Gesellschaft. Denn da ist noch viel Luft nach oben. Dies waren einige Stimmen und Eindrücke von der Veranstaltung Solidaritätsbewegung mit Zentralamerika gestern und heute. Die gesamte Veranstaltung könnt ihr nachhören auf www.fdcl.org, wie auch die weiteren Veranstaltungen der Reihe Solidarisch in die nächsten 50 Jahre.
Der Dokumentarfilm »Ein Traum von Revolution« von Petra Hoffmann stellt in knapp anderthalb Stunden die 45 Jahre seit dem Sieg der sandinistischen Befreiungsfront FSLN 1979 in Nicaragua dar. Zehntausende Menschen aus der ganzen Welt kamen in den 80er Jahren als Teil der Soli-Bewegung nach Nicaragua. Allein aus Westdeutschland waren es 15.000. Petra Hoffmann, die Regisseurin und Erzählerin des Films, war eine von ihnen.
Als 1979 die sandinistische Revolution in Nicaragua siegt und der verhasste Diktator Somoza aus dem Land gejagt wird, beginnen die Menschen zu träumen. Die kleine Republik ist Projektionsfläche unserer Träume. 45 Jahre später ist alles anders. Ortega hat sich vom gefeierten Revolutionär in einen brutalen Diktator verwandelt, der nicht davor zurückschreckt, Demonstranten zu töten und ehemalige Kampfgefährtinnen einzukerkern. Wie konnte es so weit kommen?
Altes und neues Filmmaterial, großteils aus dem eigenen Bestand der Regisseurin, zeigt den Übergang vom Traum der Revolution zur ernüchternden Gegenwart. Unterlegt werden die Bilder von revolutionären Liedern von damals und heute. Ein trauriger Widerspruch, denn dieselben SängerInnen, die damals die sandinistische Revolution unterstützten, singen heute gegen den sandinistischen Präsidenten Daniel Ortega. Der sagte damals, 1979, es ist der Wunsch nach Unabhängigkeit, diese Sehnsucht nach politischer, sozialer und wirtschaftlicher Freiheit, die das nicaraguanische Volk in seinem Widerstand zum Ausdruck bringt.
Der Film führt die ZuschauerInnen zunächst in das Nicaragua zu Beginn der sandinistischen Revolution mit beeindruckenden Aufnahmen des Guerillakampfes. Hoffmann beschreibt die Begeisterung und Hoffnung im Nicaragua der 80er Jahre. Zu Wort kommen neben AktivistInnen der deutschen Soli-Bewegung auch ProtagonistInnen der Revolution, unter anderem der Liedermacher Carlos Mejía Godoy, Kommandantin Dora María Téllez, sowie die weltbekannte Schriftstellerin Gioconda Belli.
Es war die Jugend, die an die Macht kam. Und viele Poeten kamen an die Macht. Leute, die romantisch waren. All dies gab der Revolution eine Atmosphäre, die wirklich einzigartig war. Es war keine gewaltsame Revolution, die Menschen tötete. Es war eine sehr humanistische Revolution. Es hat mein Leben verändert. Ich wäre nicht dieselbe, wenn ich die Revolution nicht miterlebt hätte.
1981 wird der Republikaner Ronald Reagan Präsident der USA und entscheidet sich, gegen die Sandinistas vorzugehen.
Die Kommunisten in Nicaragua sind nicht an Dialog oder Pluralismus interessiert. Sie wollen die totale Macht in ihren Händen und haben keinen Respekt vor den Grenzen ihrer Nachbarn.
Die USA unterstützen von nun an die Kontrarebellen, die sich aus ehemaligen Mitgliedern der Nationalgarde von Somoza und US-finanzierten Söldnern zusammensetzt. Ein blutiger Krieg und eine Wirtschaftsblockade der USA machen den Menschen in Nicaragua das Leben schwer. Hinzu kommen umstrittene und autoritäre Maßnahmen der Revolutionsregierung, mit denen sich die Sandinistas viele Feinde schaffen, zum Beispiel die gezwungene Umsiedlung von Indigenen. Gleichzeitig wird die deutsche Soli-Bewegung immer stärker. Deutsche Brigadistas reisen nach Nicaragua, um die Revolution mitzugestalten. In Deutschland werden sie von Presse und Regierung abfällig als Idealisten bezeichnet, die manipuliert worden seien.
Viele der jungen Menschen, die dort nach Nicaragua in Krisengebiete gehen, sind missbrauchte Idealisten, soweit sie nicht zu den ideologisch festgefügten Kadern der internationalen Linken gehören. Auswärtiges Amt und Entwicklungshilfeministerium warnen immer wieder vor diesen gefährlichen Einsätzen. Dennoch finden sich immer wieder Menschen, die sich als Faustpfand im Bürgerkrieg missbrauchen lassen.
Petra Hoffmann erzählt in ihrem sehr persönlichen Film von einer für sie intensiven Zeit, von Abenteuern und Freundschaften. Der Film verschweigt aber auch nicht die Trauer und Schmerzen des Krieges gegen die rechten Kontrarebellen und die Fehler der FSLN. In den Gesprächen wird auch die Enttäuschung über die Entwicklung Nicaraguas deutlich. Nach dem Kontrakrieg mit 50.000 Toten ist die nicaraguanische Revolution am Ende. Hunger und Armut in der Bevölkerung sowie Fehlentscheidungen der Sandinistas tragen dazu bei, dass 1990 überraschend Violeta Chamorro die Wahlen gewinnt, die Kandidatin des von den USA unterstützten Oppositionsbündnisses.
Señora Violeta Barrios de Chamorro.
Hemos logrado la primera elección democrática en la historia de este país.
Kurz vor der Machtübergabe an Chamorro bereichern sich mehrere FunktionärInnen der FSLN. Das trägt zur Spaltung der FSLN bei. Gioconda Belli.
Wir haben sehr unter dieser Enttäuschung gelitten. Nachdem die Revolution 1990 verloren hatte, wollten wir die sandinistische Befreiungsfront demokratisieren. Aber es gelang nicht, die militärische Struktur einzudämmen, weil sie Daniel Ortega zugute kam, um seine Autorität zu stärken und die sandinistische Befreiungsfront für seine Zwecke zu nutzen.
Ortega selbst wird immer autoritärer und will unbedingt wieder an die Macht kommen. Dazu paktiert er mit korrupten PolitikerInnen und mit der reaktionären katholischen Kirche. Die Journalistin und Feministin Sofia Montenegro hatte schon frühzeitig vor einer erneuten Machtübernahme Ortegas gewarnt. Rückblickend sagt sie im Film:
Wenn Daniel Ortega an die Macht kommt, wird es eine Diktatur geben. Wir hätten uns gerne geirrt, aber wir haben uns nicht geirrt. Es kam noch viel schlimmer als erwartet. Die Diktatur hat alles überboten. Er hat nicht nur sein Land kaputt gemacht, sondern auch unseres.
Seit 2007 ist Daniel Ortega wieder Präsident Nicaraguas und regiert zusammen mit seiner Frau Rosario Murillo. Die Regierung wird autoritärer, die politische Lage verschärft sich. Dann folgt der Aufstand von 2018 und dessen gewaltsame Niederschlagung durch das Ortega-Murillo-Regime.
Por tanta sangre que se derrama en represión.
Fast alle Oppositionelle wurden ins Exil getrieben. Auch viele FreundInnen von Petra Hoffmann aus der Zeit haben mittlerweile Nicaragua verlassen. Einige, so Hoffmann, würden jedoch nach wie vor die Regierung unterstützen und die Kritik als imperialistische Propaganda abtun. Es wäre interessant gewesen, auch eine von diesen Personen zu Wort kommen zu lassen. Besonders auffällig wird die Leerstelle, weil auch ehemalige UnterstützerInnen der Contras im Film vorkommen. Die ehemalige sandinistische Kommandantin Dora Maria Tejes wurde 2021 von Ortega inhaftiert und später in die USA ausgewiesen.
Es ist ein Hass, den ich bis heute nicht verstehe. Am Ende komme ich immer zu dem Schluss, dass Daniel Ortega und Rosario Murillo Angst vor uns haben. Was sollte sonst der Grund sein? Was wollen sie? Dass wir uns umbringen? Dass wir emotional und psychisch zerbrechen? Dass wir völlig verrückt daraus kommen? Aber sie haben nichts davon erreicht.
A pesar de las tormentas, a pesar de los profetas, a pesar de tanta guerra, habrá futuro.
Die Doku hat viele starke Szenen und ist gut recherchiert. Die zahlreichen Interviews machen die Entwicklungen des Landes nachvollziehbar. Widersprüche werden benannt und zugelassen. Die sandinistische Revolution hat das Leben der darin involvierten Personen geprägt. Vor allem aber kommt die Aufbruchsstimmung der 80er Jahre gut zur Geltung. Manche Erklärungen der politischen Umstände oder zum Sinneswandel Ortegas kommen zu kurz oder sind nicht schlüssig. Dennoch ist der Film ein wichtiges Zeitdokument. Die Verwandlung des Revolutionsführers in einen Diktator könnte aus einem Roman von George Orwell stammen. Doch es ist die Geschichte Nicaraguas. Am Ende des Films kommen junge und alte NicaraguanerInnen im kostarikanischen Exil zu Wort, die noch Hoffnung auf Veränderung haben. Filmemacherin Petra Hoffmann zieht folgendes Fazit.
Es war ein Traum, aus dem wir aufgewacht sind. Geblieben ist der Mut der Nicaraguaner und Nicaraguanerinnen.
Es ist bereits das zweite Exil des Luis Enrique Mejía Godoy. In den 1960er Jahren war der Liedermacher ins benachbarte Costa Rica gegangen, um Medizin zu studieren und kehrte wegen der Somoza-Diktatur in seinem Heimatland lange nicht wieder nach Nicaragua zurück. 4 Jahrzehnte später ist der mittlerweile 76-Jährige wieder in Costa Rica. Diesmal geflohen vor demjenigen, mit dem Mejía Godoy einst die sandinistische Revolution gefeiert hat, vor Daniel Ortega und seiner Ehefrau und mächtigen Vizepräsidentin Rosario Murillo. Die Revolution, sie zählt zu den bewegendsten Momenten des Musikers. Mit dem Sturz der Somoza-Diktatur 1979 war er wieder zurück in Nicaragua, baute unter Ernesto Cardenal das neue Kulturministerium auf und produzierte mit seinem Bruder Carlos über 100 Alben traditioneller nicaraguanischer Musik. Hier in Costa Rica teilt Mejía Godoy das Schicksal tausender Nicas, von MenschenrechtsaktivistInnen und JournalistInnen, von einfachen BäuerInnen, StudentInnen, ArbeiterInnen. Um die 100.000 Personen aus Nicaragua leben mittlerweile in den Amerikas und in Europa im Exil. Aber im Exil oder im Gefängnis soll der Widerstand gegen Ortega nicht enden. Mit der Revolutionshymne Yo soy de un pueblo sencillo erinnert Mejía Godoy daran, dass Nicaragua ein Volk von Poetinnen sei, dass es seine Verse mit Blut, Wut und Liebe an die Wände und Türen schrieb und dass man, obwohl klein, gemeinsam ein Vulkan sei.
Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso, con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso, y aún le duelen las heridas.
Yo soy un pueblo reciente, del ombligo su dolor. Al alfabeta intenté, me lo sirve en tu relación. Soy el pueblo de un niño, en mi innovación. Soy el pueblo de San Dino y de Yucatán, Cedón. Yo soy un pueblo sencillo, de lo que vivo, que siempre defiende su liberación.
Das Paar Ortega Murillo hat schon vor Jahren nach jedem demokratischen Ermessen die Legitimierung verloren. Gegen die Proteste von Mai bis Juni 2018 war das Regime mit äußerster Brutalität vorgegangen. Gegen BäuerInnen, StudentInnen, selbst gegen die Mütter der Opfer. Rosario Murillo hat ein ums andere Mal Protestierende und DissidentInnen als Verbündete des Auslands diffamiert, ihnen sogar abgesprochen, NicaraguanerInnen zu sein.
Desnaturalizarse, porque no aman su patria, no aman a su pueblo.
Sein Lied Vivir sin Permiso, Leben ohne Erlaubnis, widmet Luis Enrique Mejía Godoy den Toten der Proteste von 2018. Er kritisiert diejenigen, die sich in der Tyrannei der Ortega Murillo eingerichtet haben.
Hay quienes quizás se preguntan, ¿por qué no regreso a mi casa? Si en las calles de mi patria todo parece normal. Y sueño el azul de mi cielo, muy lejos pero nunca ausente. Y mi corazón hecho un puño, respira y responde a mi gente. Yo quiero vivir sin permiso, sin amenaza ni acoso. No quiero vivir de prestado, ni que alguien decida por mí. Quiero recordar sin permiso a los que en abril sin permiso, por reclamar sus derechos, truncaron sus sueños y su porvenir.
Mejía Godoy rezitiert seine Ode an die Jugend, die die Revolution von 1979 gar nicht erlebt hatte, die aber bei den Protesten 2018 und im Zuge der Gewalt der Ortega-treuen Sicherheitskräfte und Banden zum Opfer wurde.
Por lúcidos y honestos los encarcelaron.
Für ihre Scharfsinnigkeit und Ehrlichkeit hat man sie ins Gefängnis gesteckt, für ihre Berufung als Vögel ihrer Flügel beraubt. Weil sie Studenten sind und keine Kriminellen, hat man ihre Träume verstümmelt, für ihre vorurteilsfreie Liebe sie mit Hass und Groll geschlagen. Für das Errichten von Barrikaden hat man ihre Habseligkeiten konfisziert. Für das Verteidigen von Flüssen und Bergen sie entkleidet und gedemütigt. Für das Fordern einer freien Heimat hat man sie in Gefängnissen isoliert und sie ermordet, nur weil sie junge Menschen sind.
Por ser simplemente jóvenes, los asesinaron.
Quiero vivir sin permiso y hablar y pensar sin permiso. Derecho que no se defiende, es derecho que se perderá.
Eine längere Version dieses Beitrags von 2021 sowie weitere Beiträge von Radio Onda, Matraca und Ponal findet ihr auf unserer Webseite www.npla.de. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Knut im Namen der Ondistas. Con justicia y libertad.